Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon länger als der Erste Weltkrieg 1914 bis 18. Die Hauptakteure, der Aggressor Russland und die sich verteidigende Ukraine. In den Nebenrollen, viele offen gespielt, andere verdeckt, ausländische Unterstützer und Geldgeber. Letztere werden zur Kenntnis genommen haben, dass das ukrainische Parlament vorige Woche dem Ansinnen von Präsident Volodymyr Zelensky gefolgt ist und für das laufende Jahr eine drastische Erhöhung des Verteidigungshaushaltes beschlossen hat. Dafür musste die Werchowa Rada den früher schon gebilligten Staatshaushalt noch einmal anfassen, denn die einst beschlossene Summe wird nun umgerechnet um 30,1 Milliarde Euro erhöht. Darüber spreche ich mit Alexander Rahr. Er ist Osteuropa-Historiker und Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Herr Rahr, guten Tag.
Guten Tag, Frau Hasselmann.
Im diesjährigen ukrainischen Staatshaushalt sind nun also offiziell 85 Milliarden Euro nur für Rüstung und Verteidigung vorgesehen. Woher, Herr Rahr, kommen eigentlich diese zusätzlichen 30 Milliarden?
Formal ist das ein Kredit der Europäischen Union, nicht der Amerikaner. Die Amerikaner haben sich aus der Unterstützung der Ukraine weitestgehend herausgezogen. Sie liefern zwar noch Waffen, aber diese Waffen kauft die Europäische Union, mit anderen Worten Deutschland, weil Deutschland das zahlenkräftigste Mitglied der Europäischen Union ist und auch die Verantwortung für die Aufrüstung der Ukraine fast im Alleingang übernimmt. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Aber letztendlich hofft die Ukraine jetzt mit Hilfe der Europäer, ihre Aufrüstung zu stärken, um vieles zu stärken, um zwei Dinge zu tun. Das eine ist, und da wird die Ukraine vollkommen unterstützt von den Spitzen der Europäischen Union, vor allen Dingen von Deutschland, England und Frankreich. Man hofft, aus meiner Sicht naiverweise, aber man hofft trotzdem, dass man Russland auf dem Schlachtfeld noch besiegen könnte. Und dafür ist das Geld dann jetzt vorgesehen. Die Ukraine soll eine letzte große Chance erhalten, mit all dieser Rüstung, die jetzt zur Verfügung steht, den Russen eine strategische Niederlage zuzufügen. Zweitens geht es um die Entwicklung danach. Jeder weiß, dass früher oder später ein Friedensvertrag für die Ukraine kommen muss. Weder die Ukraine noch die Russen haben genug Soldaten, um 10 Jahre weiterzukämpfen. Viele hoffen auf ein Ende des Krieges schon im Herbst oder im Winter diesen Jahres. Aber die Europäische Union, das hat man ja auch gesehen nach diesen Verhandlungen, die Zelensky mit Merz, Starmer und Macron geführt hat, wird, wenn es nach Europa und der Ukraine geht, eine riesige weitere Unterstützung in Sachen Rüstung erfahren. Und zwar sollen Fabriken, soll eine Rüstungswerkstatt, sollen neue Drohnenfabriken, aber vor allen Dingen Raketen auf dem Territorium der Zentralen und der Westukraine aufgerichtet werden, um Russland, wie man hier sagt, im Westen davon abzuhalten, weiter die Ukraine anzugreifen. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Ukraine praktisch näher in die NATO zu führen und zu einem Frontstaat der Europäer gegen Russland aufzubauen. Das ist meiner Meinung nach noch höchst problematisch, diese Frage. Wie sie sich klären wird, weiß ich nicht. Aber das ist dort, wo wir jetzt stehen.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diesen EU-Kredit zu sprechen kommen, also diese 30,1 Milliarden Euro umgerechnet, um die der Verteidigungshaushalt der Ukraine jetzt noch einmal erhöht worden ist. Der sei ja abgesichert durch eingefrorene russische Vermögenswerte. Was bedeutet das?
Rechtlich bedeutet das aus meiner Sicht noch gar nichts, weil im Grunde genommen muss ja Russland in diesem Fall auch angehört werden. Und wenn es zu einem Frieden kommt, wird Russland natürlich das Geld, das Russland gehört, zurückfordern. Aber wenn es nach Europa und der Ukraine gehen würde, dann müsste die Ukraine in der Tat aus diesen russischen Etats, aus diesen russischen Geldern, die Russland seinerzeit in Europa investiert hat, bezahlt werden. Und da liegen 100, manche sagen fast 300 Milliarden irgendwo im Westen, die Russland nach Kriegsbeginn nicht abziehen konnte, nicht abziehen durfte oder vergaß, in Anführungszeichen, abzuziehen. Das Geld ist unter der Kontrolle des Westens, westlicher Banken, westlicher Organisatoren, und sie werden dieses Geld, solange die Sanktionen bestehen, nicht an Russland aushändigen, sondern an die Ukraine. Es ist vorgesehen, das ist aber wiederum westliches Denken, westlicher Ansatz, dass das Geld irgendwann mal an Russland zurückgezahlt werden muss. Das ist zu rechtens, aber nur, wenn Russland der Ukraine eine sehr hohe Kompensationssumme für die Kriegsschäden bezahlt, was Russland natürlich nicht tun wird, niemals tun wird. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Geld zunächst einmal, das russische Geld, an die Ukraine geht und die Ukraine damit für die nächsten 2 Jahre aufgerüstet werden soll. Rechtlich ist das sehr fragwürdig. Nicht alle westlichen Staaten sind dafür. Da gibt es noch sehr viele Hürden zu überspringen. Aber wie wir sehen, die deutsche Regierung, die sich dafür stark macht, dieses Geld wirklich an die Ukraine zu geben, mit Ursula von der Leyen an der Spitze, die Europäische Kommission auch in diese Richtung drängt und führt, dass das alles so bewerkstelligt wird.
Aber wenn wir jetzt mal von diesem Kreditgedanken ausgehen und man sagt, abgesichert durch eingefrorenes russisches Vermögen, würde ich mal denken, dass das heißt, Kiew zahlt die Kredite nicht zurück oder nicht vollständig. Und in diesem Moment würde der russische Staat für die Zahlungsausfälle unfreiwillig, aber einstehen, und zwar über sein in der EU deponiertes Vermögen. Das wäre der Zusammenhang, wenn man sagt, das sei entsprechend besichert. Das ist ja nun ein Ansinnen, das Moskau total rasend macht. Und der russische Präsident Wladimir Putin hat ja erst kürzlich auf dem Weltwirtschaftstreffen in St. Petersburg den Westen genau für diesen geplanten Zugriff auf eigenes Vermögen angeprangert und gesagt, ja, also das läuft auf eine Enteignung eines Staates hinaus und das würde dann wiederum das Vertrauen anderer Staaten in das westliche Bankensystem erschüttern. Von dem, was Sie so wissen, kann, will Russland sich dagegen wehren, sollte es dazu kommen?
Russland wehrt sich durch internationale Gerichtshöfe, versucht es, das Geld zurückzubekommen. Aber die Europäer halten zusammen und der Westen will das Geld an die Russen nicht ausbezahlen. Es stimmt, dass sowohl aus China, Indien und anderen wichtigen außereuropäischen Städten hier auch große Kritik an dieser Maßnahme der Europäischen Union, nämlich an der praktisch Privatisierung, anders kann man ja nicht sagen, dieses russischen Haushaltsgelder kommt. Also die Kritik wird immer lauter, aber der Westen besteht auf seinem Standpunkt. Und es gibt aber eigentlich ein rechtliches Problem, das wir hier noch nicht besprochen haben, das sind die Belgier. Das Geld liegt vor allen Dingen in Belgien. Und der belgische Premierminister, die belgische Regierung ist gegen eine Vergabe eines solchen Kredits an die Ukraine. Es wird aber trotzdem getätigt. Deshalb muss man natürlich ganz genau in die Kulissen schauen, inwieweit tatsächlich direkt russische Gelder, die, wie gesagt, eingefroren wurden in Brüssel, hier tatsächlich an die Ukraine übergeführt werden, oder gelten diese Gelder irgendwo noch Garantie für einen anderen Kredit, den gezielt einige europäische Länder, ich nenne hier mal Deutschland, aber vielleicht auch andere Länder, möglicherweise der Ukraine schon geben, mit der Hoffnung, dass sie das Geld durch die russischen eingefrorenen Gelder abgesichert bekommen.
Die Hilfe zur Selbstverteidigung auf eigenem ukrainischen Territorium gegen den russischen Aggressor wandelt sich ja in letzter Zeit immer mehr in die Unterstützung ukrainischer Angriffe bis tief ins russische Hinterland. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky angekündigt, das Drohnenprogramm erheblich ausbauen zu wollen. Sie hatten es auch schon angedeutet. Und da meint schon der ein oder andere, ja, wohl auch zur stillen Freude etwa von Bundeskanzler Merz, Verteidigungsminister Pistorius, die hoffen, dass Deutschland auch davon profitieren kann. Und jetzt meine Frage, so zynisch es klingen mag, wie viel militärtechnisches Gegengeschäft steckt denn in so einer Kreditvergabe?
Natürlich herrscht dort, denke ich, natürlich auch Business-Denken und Geschäftsgewahren bei diesem ganzen Waffenhandel. Man kann ja auch nicht so naiv sein, dumm sein seitens des Westens, ständig nur Waffen an die Ukraine zu liefern, im Wissen, nicht im Glauben, sondern im Wissen, dass diese Waffen zum größten Teil auf dem Schlachtfeld innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen vernichtet werden. Natürlich verliert Russland auch ständig seine Waffen, seine Munition, seine Geräte, aber die westlichen Lieferungen erweisen sich ja auch nicht als sehr hilfreich, weil sie auch kaputtgeschossen werden auf dem Schlachtfeld. Deshalb muss es natürlich einen Deal geben. Die Amerikaner spielen hier ganz mit offenen Karten. Trump verlangt und hat ja auch die Ukraine gezwungen, für die gelieferten gelieferten Waffen ukrainische Rohstoffe zu bekommen. Die Ukrainer stellen ihm diese ukrainischen Rohstoffe ja auch nach dem Krieg zur Verfügung. Ich glaube, dass ein solcher Deal mit den Europäern auf jeden Fall mit dem Vereinigten Königreich, mit England abgeschlossen wurde, mit den Deutschen, so viel ich weiß, nicht. Aber natürlich hofft man darauf, dass wenn der Krieg zu Ende geht, die Ukraine dann trotzdem die Möglichkeit bekommt, diesen Kredit zurückzubezahlen, eben in Form von Rohstoffen oder anderen Möglichkeiten, vielleicht anderen Dienstleistungen, die es dann in einem engen Zusammenhang, des Zusammenhalt mit der Europäischen Union dann durchführen wird.
Die Ukraine gilt nach wie vor als einer der weltweit korruptesten Staaten. Allein im Bereich des Verteidigungsministeriums und auch im direkten Umfeld von Präsident Selenskyj werden regelmäßig Millionen- bis milliardenschwere Fälle von Korruption und persönlicher Bereicherung bekannt. Sehr zum Ärger auch vieler steuerzahlender EU-Bürger, die diesen Spaß mitfinanzieren müssen. Herr Raab, wie kontrollieren denn die EU oder auch direkt die Bundesregierung als Kreditgeber, wohin das Geld tatsächlich fließt und wie bereitwillig gibt Kiew darüber aus?
Ich denke, dass Europa keine Möglichkeit hat, den Geldfluss zu kontrollieren. Man sagt in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland, solange die Ukraine sich gegen den russischen Krieg verteidigt, solange darf die Ukraine machen, was sie will. Wir haben, wie wir sehen, eine Ukrainisierung auch der deutschen Außenpolitik und Sicherheitspolitik in vieler Hinsicht. Was natürlich vielen nicht gefällt, auch im Westen, aber es ist halt so. Die Frage, die Sie stellen, ist richtig nach der Korruption in der Ukraine. Aber diese Frage ist heute so nicht aktuell, weil es Krieg gibt. Man macht die Augen zu und lässt die Ukraine gewähren und hofft, dass das Antikorruptionskomitee, das in der Ukraine ja existiert und so viel wir sehen, auch unabhängig vom Präsidenten Selenskyj agiert, unter Aufsicht der Amerikaner allerdings steht, hier für eine gewisse Ordnung sorgt. Aber das, denke ich, sind Wunschgedanken. Im Grunde genommen bekommen wir dieses Problem dann, wenn die Friedensverhandlungen laufen, wenn die Ukraine eine Art Protektoratstatus in der Europäischen Union erhält. Das ist das Mindeste, was die Ukraine erhalten hat. Eine Vollmitgliedschaft der EU, glaube ich, ist nicht möglich. Aber mehr als ein Assoziierungsabkommen, einen Protektoratstatus wird es bekommen. Und dann werden wir natürlich auch all das sehen, was in der Ukraine mit den Geldern passiert ist. Die Ukraine muss das nicht alles offenlegen. Und dann wird es zu einem großen Problem werden, wenn die Ukraine dann die Annäherung mit der Europäischen Union machen will. Aber nichtsdestotrotz wird dann trotzdem das Argument immer wieder gelten, ja, wir mussten ja der Ukraine helfen, anders hätte die Ukraine gegen Russland verloren. Deshalb ist das alles gerechtfertigt.
Herr Raab, Schlussfrage. Der gesamte ukrainische Verteidigungs- und Rüstungshaushalt für das laufende Jahr beträgt nun also jedenfalls offiziell umgerechnet gut 85 Milliarden Euro. Sind sich die Rada-Abgeordneten eigentlich einig darin gewesen, dass diese Summe dort gut angelegt ist? Oder gibt es auch kritische Stimmen, die meinen, zumindest ein Teil davon werde woanders dringender gebraucht? Also wenn man sich vor Augen führt, dass nun im vorigen Jahr der Rüstungsetat 67% aller Ausgaben der Zentralregierung verschlungen hat, nun liegt der Anteil ja noch höher. Wie ist da die Diskussion?
Wir haben in der Ukraine ein Kriegsrecht, sogenanntes Kriegsrecht, das eingeführt worden ist nach dem Anfang des Krieges. Das bedeutet auch, dass Selenskyj, obwohl er vor 2 Jahren hätte sich Neuwahlen stellen müssen, weiterhin an der Macht bleibt. In Russland sagt man, er sei illegal. Im Westen schaut man darüber hinweg, weil es eben diese Art Kriegsrecht gibt in der Ukraine. Und solange es Krieg gibt, hatte ich schon in den Anfangsantworten auf Ihre Fragen gesagt, darf die Ukraine faktisch handeln und walten, wie sie will.
Und das sehen auch alle Rada-Abgeordneten so.
Die werden ja nicht richtig gefragt. In einem Kriegsrecht regiert der Präsident. Die Rada, genauso wie die Duma in Russland, sind nur dafür da, die Entscheidungen des Präsidenten, den Willen des Präsidenten abzusegnen. Wenn eine Opposition dort kommt, in der Ukraine ist eine Opposition gegen das alles natürlich vorhanden. Aber sie ist nicht laut und sie wird auch keine großen Mehrheiten bekommen, weil, wie gesagt, Präsident Selenskyj heute alle Instrumente, alle Mittel hat, sie zum Schweigen zu bringen und sie zu zwingen, seinem Kurs zu folgen, mit Unterstützung des Westens, der Europäischen Union, die ihm hier auch freie Hand gibt. Und da Selenskyj und die ukrainische Führung und der ukrainische Staatshalt heute 100% von der Unterstützung Deutschlands und der EU abhängen, läuft das so, wie es läuft.
Zu dem bereits beschlossenen ukrainischen Rekordrüstungshaushalt 2026 kommen nun dank eines EU-Kredites noch einmal 30 Milliarden Euro on top. Darüber sprach ich mit Alexander Rahr, er ist Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Rahr, und Ihnen noch einen guten Tag.
Dankeschön, Frau Hasselmann.